Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich heiße Sie herzlich willkommen. Im Saarland ringen heute und morgen die Agrarminister von Bund und Ländern um die Neuverteilung der deutschen und EU-Agrarsubventionen an die Landwirte und um Maßnahmen zur Eindämmung der afrikanischen Schweinepest. Die erneuerbaren Energien haben die Atomkraft im Einsatz weltweit überholt, und zwar auch ohne die Einbeziehung von Wasserkraft. Das ist sozusagen die News des Tages. Wir blicken mit Tobias Forte von Rando vom Deutschen Naturschutzring auf die gestern von der Bundesregierung beschlossene Ökostromnovelle und Chinas neues Klimaziel. Kalifornien verbietet ab 2035 die Neuzulassung von Benzinern und Dieselfahrzeugen. Und gegen Ende gibt es hier einen kleinen Schwerpunkt: Corona und die Auswirkungen auf die Verbraucher. Da geht es auch, aber nicht nur um ihren Herbsturlaub, um Stornierungen oder Flugtickets, sondern auch um mehr Schutz gegen Verschuldung. Die nächste Bauerndemo hat sich schon angesagt, denn im saarländischen Weißkirchen kommen heute und morgen die Agrarminister der Bundesländer zusammen. Und man sollte sich nicht täuschen, auch wenn öffentlich vor allem über Schutzmaßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest gesprochen wird. Im Hintergrund geht es vor allem darum, ob die deutschen und EU-Agrarsubventionen stärker an den Beitrag der Landwirte zum Erhalt der Artenvielfalt und des Gewässerschutzes und des Klimaschutzes gebunden werden sollen. Am Freitag, also morgen, nimmt auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner an der Konferenz teil. Caroline Diller mit Einzelheiten.
Ganz oben auf der Tagesordnung in Weißkirchen die afrikanische Schweinepest. Die Ministerinnen und Minister beraten über mögliche Präventionsmaßnahmen, also zum Beispiel, wie kranke Tiere aufgespürt werden können, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Das Saarland hat dafür bereits im vergangenen Jahr spezielle Suchhunde ausgebildet. Diese Hunde könnten jetzt zum Einsatz kommen, auch in anderen Bundesländern. Außerdem steht die Debatte um eine sogenannte Waldklimaprämie auf der Tagesordnung. Die Idee dahinter: Ein Teil des Geldes, das zum Beispiel durch die CO2-Bepreisung eingenommen wird, fließt in Maßnahmen, die den Wald als CO2-Speicher schützen und erhalten. Darüber hinaus beraten die Minister über die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, der EU. Der saarländische Agrarminister Reinhold Joost, SPD, will sich hier als amtierender Vorsitzender der Agrarministerkonferenz besonders dafür einsetzen, dass der Ökolandbau stärker aus der gemeinsamen Agrarpolitik gefördert wird. Allerdings sehen die bisherigen Reformpläne Kürzungen in der ersten Säule, also bei den Direktzahlungen, vor. Hans Lauer, der Hauptgeschäftsführer des Saarländischen Bauernverbandes, forderte im Interview mit dem Saarländischen Rundfunk, dass bei der nationalen Umsetzung der GAP die Direktzahlungen an die Landwirte in voller Höhe erhalten bleiben. Außerdem kritisieren die Bauern den steigenden Bürokratieaufwand durch die seit Mai geltende neue Düngeverordnung. Für den Donnerstag haben Landwirte eine Demonstration vor dem Tagungsort in Weißkirchen angekündigt. Die Veranstalter erwarten rund 100 Traktoren und bis zu 200 Teilnehmer.
Caroline Diller über die Bund-Länder-Agrarministerkonferenz, die heute und morgen im Saarland tagt. Weltweit wurden im Juni 2020 insgesamt 408 Atomstromreaktoren betrieben. Das sind 9 weniger als noch ein Jahr zuvor. 52 Anlagen werden derzeit neu errichtet. Bei mindestens 33 verzögert sich der Bau jedoch. Und auch die Kosten steigen in der Regel in die Höhe. So einige Daten aus dem neuen Statusbericht der weltweiten Atomindustrie, der vor einer halben Stunde öffentlich präsentiert wurde. Darin geht es wie alljährlich um einen Lagebericht zur zivilen Nutzung der Atomenergie, der von einer internationalen Wissenschaftlergruppe nunmehr zum 15. Mal erstellt wurde. Susan Krause hat den Bericht vorab gelesen.
In Werbekampagnen und bei Lobbyaktionen bezeichnet sich die Atombranche als Energiesektor der Zukunft. Der Statusbericht World Nuclear Industry Status Report zeichnet jedoch ein anderes Bild, so Michael Schneider, Projektchef und Inhaber des gleichnamigen Consultingbüros.
Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Nicht-Wasserkraft erneuerbaren, also das ist Solarstrom, das ist Windenergie, das ist Biomasse, ein wenig Geothermie, aber das sind im Wesentlichen die Quellen, die 2019 mehr Strom erzeugt haben als Atomkraftwerke in der Welt.
Ein Beispiel sei China, das einzige Land, was massiv in den letzten 15 Jahren Atomkraftwerke gebaut hat und weiterhin baut. Doch nach wie vor werde dort mehr Strom allein mit Windenergie produziert als mit Kernkraft.
Oder auch Indien, wo nicht nur Windkraft mehr Strom erzeugt als Atomkraft, sondern 2019 das erste Mal Solarkraftwerke mehr Kilowattstunden erzeugt haben als Atomkraftwerke.
Dank ihrer geringen Treibhausgasemissionen spricht sich die Atomstromindustrie eine Schlüsselrolle beim Kampf gegen den Klimawandel zu. Der 2018 veröffentlichte Sonderbericht des Weltklimarats IPCC zum 1,5-Grad-Ziel weist der Kernkraft hingegen eine eher marginale Rolle zu. Bei der Klimapolitik, so Energieexperte Schneider, gehe es heute darum, wie sich Kohlendioxidemissionen am stärksten und am schnellsten mindern lassen, gerechnet pro investiertem Euro.
Wenn ich mir anschaue, welche Optionen es gibt, also von Energieeffizienz bis zu Atomkraftwerken und Erneuerbare oder Erdgas oder andere Optionen wie Speicherung, dann kommt hinten bei dem Vergleich raus, dass die Atomkraft nicht nur die teuerste, sondern vor allem auch die langsamste Option ist.
Im World Nuclear Industry Status Report geht es zudem um neue Betriebsrisiken, denen die Kernkraftwerke als Folge der Klimaerwärmung ausgesetzt sind.
Es hat Fälle gegeben, wo in den USA etwa ein Atomkraftwerk definitiv mehrere Monate früher als geplant stillgelegt worden ist, weil ein schwerer Sturm einen Kühlturm stark beschädigt hat.
Als vor gut 2 Wochen ein Orkan über Südkorea hinwegfegte, schalteten sich dort auf einen Schlag 4 Atomreaktoren automatisch ab. Solche Fälle könnten sich angesichts zunehmender Extremwetterereignisse mehren. Dem Thema Covid-19 und Atomkraft widmet der Bericht ein eigenes Kapitel. Trotz wochenlanger Recherchen, so die Autoren, hätten sie kaum verlässliche Zahlen zu Corona-Fällen beim AKW-Personal weltweit finden können. Beim russischen Atomkonzern Rosatom ist die Rede von 4.500 mit Covid-19 infizierten Mitarbeitern, beim französischen Stromproduzenten EDF, immerhin der weltweit größte Atomparkbetreiber, wurden 600 Fälle bekannt.
Die französische EDF hat 15.000 von 22.000 Arbeitern im Atomsektor in die Telearbeit geschickt, was unter anderem einfach auch dazu geführt hat, dass es in den Atomanlagen an Aufsicht gefehlt hat. Und das hat zumindest in einem Fall, dokumentierten Fall, zu einem Unfall geführt, weil einfach Unterauftragnehmer kein EDF-Personal hatten an einem Standort und es dort zu einer Wasserstoffexplosion gekommen ist mit anschließendem Feuer, wo 2 Arbeiter verletzt worden sind.
Im Frühjahr wurden atomare Wartungsarbeiten und Sicherheitsinspektionen teils um viele Monate verschoben. Dass das Folgen haben werde, befürchten auch die prominenten Atomexperten, die ein Vorwort für den Bericht verfasst haben. Jungming Kang, Ex-Chef der südkoreanischen Atomaufsichtsbehörde, und Frank von Hippel, Professor Eremitus der Elite-Universität Princeton, Unterpräsident Clinton, Berater im Weißen Haus. Beide bestätigen den Autoren des Statusreports über das kontrovers diskutierte Thema objektiv und tiefgehend berichtet zu haben.
Susan Krause über den World Nuclear Industry Status Report. Der Bericht kam aus Paris. Mit der gestern beschlossenen Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes, kurz EEG, will die Bundesregierung sicherstellen, dass bis zum Jahr 2030 mindestens 65% des hiesigen Stromverbrauchs durch Ökostrom gedeckt wird. Am Telefon ist Tobias Forte von Rando, Energie- und Klimaexperte beim Deutschen Naturschutzring DNR. Ziel ist es, den Ausbau und die Nutzung von Wind, Sonnenenergie, Erdwärme und Biomasse zu beschleunigen. Wird das jetzt mit der Reform erreicht?
Leider nein. Guten Tag. Die EEG-Novelle ist wieder leider nur ein kleiner Flickenteppich. Es gibt einige wenige Verbesserungen, aber die grundlegende Entfesselung, die wir bei den Erneuerbaren brauchen, ist es nicht.
Okay, warum nicht?
Grundsätzlich sind die Ausbaumengen, die dort festgestellt werden, viel zu niedrig. Also selbst wenn man annimmt, der Stromverbrauch im Jahr 2030 sind weiterhin nur 580 Terawattstunden, wird diese Ausbaumenge nicht ausreichen, um es zu erreichen. Wir bräuchten mindestens 75% Erneuerbare. Und zusätzlich werden die ganzen Dinge, die jetzt diskutiert werden, ob es die Wasserstoffstrategie ist, ob es die Sektorenkopplung mit immer mehr Erneuerbaren im Verkehrssektor, wird dem nicht gerecht. Und das ist ein riesiges Problem. Das ist ein offenes Geheimnis, dass hier einfach die Zahlen kleingeredet werden und kleingeschrieben werden.
Was müsste denn stattdessen passieren?
Wir bräuchten mindestens pro Jahr den Ausbau von 7 Gigawatt Wind an Land, Wind onshore, und 10 Gigawatt Photovoltaik. Wir haben unglaubliche ungenutzte Potenziale für Photovoltaik und natürlich auch für Wind, die einfach nicht genutzt werden. Jahrelang wurden die Erneuerbaren, vor allem Wind onshore, klein und schlecht geredet. Jetzt wundert man sich, dass die Akzeptanz
onshore an Land
ist. Ja, genau.
Ja. Und was würden Sie sich da wünschen? Mehr Förderung? Das ist ja gerade das strittige Thema, Subventionen.
Ja. Also die erneuerbaren Energien haben in den letzten Jahren unglaubliche Sprünge gemacht und sind konkurrenzlos günstig. Was es braucht, sind die richtigen Rahmenbedingungen. Dafür brauchen wir besser ausgestattete Planungsbehörden. Wir brauchen mutigere Politiker in den Bundesländern, die Flächen ausweisen. Wir müssen die Kommunen befähigen, dass sie auch davon tatsächlich profitieren, finanziell. Wir brauchen ein ganz anderes positives Bild auf die Erneuerbaren, weil sie sind die Grundlage für unseren zukünftigen Wohlstand.
Sie sind ja auch Naturschützer und gerade der Ausbau der Windenergie an Land ist umstritten. Da gibt es viele Initiativen, die sagen, das verschandelt die Landschaft, der Rotmilan ist gefährdet. Wie lösen Sie das, wenn Sie sagen, gleichzeitig mehr Windenergie an Land?
Also es sind zwei unterschiedliche Sachen. Aus Naturschutzperspektive, vor allem Artenschutzperspektive, ist natürlich die Windenergie immer ein Eingriff. Und wir haben selber dafür Vorschläge gemacht, wie man im Populationsschutz die Artenvielfalt erreichen kann und erhalten kann. Die Flächen in Deutschland für Erneuerbare sind noch da und das vollständig im Einklang mit dem Arten- und Naturschutz. Es muss nur gemacht werden.
Erwarten Sie noch Änderungen, wenn das Gesetz durch Bundestag und Bundesrat geht?
Also in den vergangenen Jahren war keine EEG-Novelle, ist in den Bundestag reingegangen und dann so rausgekommen, sondern wir erwarten massive Änderungen. Wir hoffen sehr, dass sie zum Positiven sind und nicht zum Negativen. Das kann auch passieren. Wir werden uns sehr dafür einsetzen, dass hier vor allem die Zahlen nochmal angefasst werden, gerade im Hinblick darauf, dass die deutsche Ratspräsidentschaft gerade eine Anhebung des europäischen Klimaziels vorsieht, die in dieser EEG-Novelle noch überhaupt nicht berücksichtigt ist.
Ein kurzes Wort noch zu China. Die chinesische Regierung hat angekündigt, bis zum Jahr 2060 Klimaneutralität erreichen zu wollen. Ist das, ja, wie wirkt das?
Das ist als erstes mal sehr positiv. Es ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht ausreicht, dass einer der wesentlichen Emittenten dieser Welt erst 2060 treibhausgasneutral sein will. Aber es ist eine deutliche Anschärfung des bisherigen Ziels. Vor allem wollen sie jetzt bis 2025 das Peak, also die Anhebung der Emissionen, gestoppt haben. Es ist vor allem ganz entscheidend, weil damit die EU mit ihrem Green Deal in China vorangehen und die große Hoffnung damit verbunden ist, dass der Multilateralismus wieder gestärkt wird und andere Länder und andere Großemittenten der Welt nachziehen.
Tobias Forte von Rando vom Deutschen Naturschutzring zur Ökostromnovelle und den Klimazielen. Kalifornien kämpft derzeit mit schlimmsten Waldbränden, aber nicht nur deshalb ist der US-Bundesstaat beim Thema Klimaschutz schon immer vorne gewesen. Es war die dortige Umweltbehörde, die den Dieselbetrug bei VW hartnäckig bis zum Auffliegen verfolgte. Jetzt prescht der kalifornische Gouverneur mit weiteren klaren Ansagen für Autofahrer vor aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Kalifornien will als erster US-Bundesstaat ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen erlauben. Damit sollen die Autoabgase drastisch gesenkt werden. Dies teilte der Gouverneur des Bundesstaates Gavin Newsom am Mittwoch mit. Die Anordnung sei der wirksamste Schritt gegen den Klimawandel, sagte er. Der Transportsektor sei derzeit für mehr als 50% des Treibhausgasausstoßes in Kalifornien verantwortlich. Der Plan der kalifornischen Regierung sieht vor, dass Benziner und Dieselwagen nach und nach verschwinden sollen. Nicht nur Pkw, auch Lkw seien von dieser Regelung betroffen. Kalifornien leidet immer wieder unter extrem schlechter Luftqualität. Besonders in den Metropolen Los Angeles und San Francisco ist die Belastung durch Feinstaub durch ein großes Verkehrsaufkommen hoch. Aber auch Waldbrände sorgen regelmäßig für eine schlechte Luft. Seit Jahren versucht Kalifornien auch deswegen einen progressiveren Kurs beim Thema Klimaschutz zu fahren als der Rest der USA. Damit legt sich Kalifornien aber auch immer wieder mit der Trump-Regierung an. Die versucht, einige Regelungen wieder zurückzudrehen.
In Kalifornien werden ab 2035 Benzin- und Dieselautos qua Gesetz nach und nach verschwinden. Katharina Wilhelm berichtete von dort. Bei Verbraucherschutz und Corona denken viele von uns zuerst an stornierte Reisen oder Veranstaltungen und die Mühen, die Tickets und Karten zurückzugeben. Aber es geht auch um das Thema Inkassogebühren zum Beispiel. Mancher ist unverschuldet in eine Notlage geraten und steht nun wachsenden Forderungen gegenüber, die möglicherweise gar nicht rechtens sind. Darauf machte heute der Verbraucherzentrale Bundesverband, VZBV, in seinem Verbraucherreport 2020 aufmerksam, für den rund 1000 Verbraucher befragt wurden. Anja Nils weiß mehr.
Corona fokussiere Probleme des Verbraucherschutzes wie durch ein Brennglas, so der Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV. 1500 Menschen wurden nach ihren aktuellen Verbraucherproblemen befragt. Jeder Fünfte fühlt sich nicht gut genug geschützt. Jeder Vierte hatte zum Beispiel Probleme mit Verträgen. Sabine Karlsburg aus Berlin hatte sich im Januar noch gefreut, dass sie gemeinsam mit drei Freundinnen Karten für eine Comedy-Veranstaltung ergattert hatte, die eigentlich im September stattfinden sollte. Wegen Corona wurde nun abgesagt.
Habe ich mich versucht, mit dem Veranstalter in Verbindung zu setzen, beziehungsweise mit dem Portal, wo ich die Karten gekauft habe. Telefonisch war das nicht möglich, also habe ich eine E-Mail geschrieben und seitdem bekomme ich zweimal inzwischen nur immer die Antwort, ja, wir kümmern uns um Ihr Anliegen, wir sind mit dem Veranstalter in Kontakt und wir melden uns bei Ihnen und mehr aber nicht. Also ich erfahre nicht, ob ich das Geld vielleicht mal wieder kriege. Sie bieten mir auch keinen Gutschein oder sonst irgendwas an. Das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen blöd, aber man kommt nicht weiter ran. Ans Telefon geht ja auch keiner.
Kein Einzelfall, so der Verbraucherzentrale Bundesverband. Besonders die Vielzahl ausgefallener Flüge sei für die Kunden immer wieder mit Ärger verbunden, so Klaus Müller vom VZBV.
Bis heute gibt es Beschwerden, dass sich Reisebüros nicht mit der kompletten Erstattung bei den Verbrauchern zurückgemeldet haben. Insofern hält das Thema leider an.
Dem Thema Verbraucherschutz müsse gerade jetzt ein größerer Stellenwert eingeräumt werden, so Müller. Für mehr als 90% der Befragten trägt der Verbraucherschutz nämlich entscheidend zur persönlichen Sicherheit bei. Aber 71% der Menschen haben diesbezüglich kein Vertrauen in die Politik.
Obwohl die Bundesregierung im Rahmen der Corona-Krise sicherlich einiges richtig gemacht hat und insgesamt gutes Vertrauen genießt, sehen wir, dass im Bereich des Verbraucherschutzes noch Handlungsbedarf besteht. Das korrespondiert mit der Erfahrung, dass jetzt immer mehr Menschen durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit weniger Geld in der Tasche haben und dass wir deshalb einen Rettungsschirm für Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen.
Verlangte Vorauszahlungen bei Flügen, Reisen und Veranstaltungen müssten zum Beispiel unterbunden werden, weil auch im übrigen Geschäftsleben erst nach erhaltener Leistung gezahlt würde, so Müller. Aber es gäbe auch weiteren Handlungsbedarf.
Es geht auch um das Thema Inkassogebühren, also etwas, was gerade in finanziellen Notlagen die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher nochmal in die Höhe treibt. Hier muss die Bundesregierung mutiger als ihrem bisherigen Gesetzentwurf diese Kosten drücken und dafür sorgen, dass dieses moderne Raubrittertum endlich beendet wird an der Stelle. Und auch beim Thema zu lange Vertragslaufzeiten, Verlängerung von Handyverträgen zum Beispiel, das ist in Zeiten knapper Kassen etwas, wo wir nicht in Kostenfallen reinrutschen dürfen, wo einfach die Laufzeiten zu lange sind und wo die Bundesregierung jetzt endlich handeln muss.
Besonders dringend sei eine Verbesserung des Verbraucherschutzes, wenn es um Internet und Digitalisierung geht. Weniger als die Hälfte der Verbraucher sehen ihre Interessen in diesem Bereich ausreichend geschützt. Viele Menschen arbeiten inzwischen digital von zu Hause aus. Das Internet wird wesentlich stärker genutzt als früher. Fallstricke habe es dabei schon immer gegeben, so Klaus Müller, aber...
Darüber hinaus kamen aber viele weitere Corona-bedingte Probleme rund um irreführende Werbung, wo im Internet Produkte verkauft wurden, die vermeintliche Gesundheitsversprechen hatten. Neu dazu kamen, wenn Menschen versucht haben, neue Jobs zu finden, dass hier der Missbrauch von persönlichen Daten bei der Jobsuche gemeldet wurde. Anbieter haben versucht, Bankeröffnungsdaten im Videoidentverfahren Informationen abzugreifen, um dann mit diesen persönlichen Informationen Schindluder zu treiben.
Und deshalb sei es gerade jetzt im Angesicht der Corona-Krise wichtig, dass Verbraucher sich wenigstens in ihren Verbraucherrechten sicher und unterstützt fühlen. Die Politik sollte die Krise als Chance nutzen, um diesbezüglich Vertrauen zu schaffen. Denn ohne Vertrauen bliebe der gewünschte Konjunkturimpuls aus, so der VZBV. 84% der Befragten sehen die Verantwortung für den Verbraucherschutz bei der Politik, fast genauso viele aber auch bei den Verbraucherorganisationen, bei der Wirtschaft und nicht zuletzt bei sich selbst.
Anja Nils mit dem Verbraucherreport 2020 des Verbraucherzentrale Bundesverbands.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Herbstferien stehen vor der Tür, aber und nachdem für viele Menschen der Sommerurlaub wegen Corona ins Wasser gefallen ist, wird es in den Herbstferien oft ähnlich sein. Wir buchen derzeit auf den letzten Drücker oder gar nicht oder wir mühen uns um Stornierungen. Reisewarnungen und Risikogebiete schränken die Möglichkeiten ein. Wie die Rechtslage ist, sagt Ihnen Hilde Braun im Verbrauchertipp.
Wer eine Pauschalreise gebucht hat, kann in der Regel davon zurücktreten, wenn sie in einem Risikogebiet liegt oder eine Reisewarnung vorliegt. Schwierig wird es bei individuell geplanten Reisen. Urlauber bleiben dann im Zweifel auf den Kosten sitzen, wenn sie die Reise stornieren wollen. Arndt Kempkens ist Rechtsanwalt und Experte für Verbraucherrecht.
Wenn ich also selbst den Flug buche und selbst zusätzlich irgendwo eine Ferienwohnung buche, dann ist es etwas schwieriger, denn eine Reisewarnung ist ja kein Reiseverbot. Und darauf berufen sich auch die Anbieter vor Ort, die sagen ja, mein Hotel ist ja noch da, du kannst ja kommen, auch wenn du nicht willst, also musst du auch bezahlen.
Um nicht böse überrascht zu werden, müssen Individualreisende bei der Buchung ganz genau hinschauen, welche Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen gelten. Insbesondere bei Unterkünften können die Stornokosten ansonsten sehr hoch ausfallen, teilweise bis zu 100%, wenn der Gast kurzfristig absagt. Einige Betreiber, zum Beispiel manche Ferienhausanbieter oder Fährgesellschaften, bieten jedoch Stornierungsoptionen an, die bei der Buchung für wenige Euro hinzugebucht werden können. Urlauber sollten auf jeden Fall mit den Anbietern sprechen. Manche erweisen sich als kulant.
Bitte unbedingt ins Kleingedruckte gucken, denn es gibt im Moment Reiseverträge, also Buchungen, bei denen ich ohnehin Corona-bedingt relativ kurzfristig absagen kann. Das bitte mit dem Veranstalter klären, das ist doch das Bequemste.
Angst vor der Reise ist kein Rücktrittsgrund. Eine Reiserücktrittsversicherung schützt ebenfalls nicht vor einer Corona-bedingten Absage der Reise. Denn inzwischen haben viele Veranstalter eine sogenannte Pandemie-Klausel in ihren Verträgen, weiß der Rechtsexperte.
Wenn ich selber erkranke vor der Reise, dann hilft auch eine Reiserücktrittversicherung, die bezahlt, wenn sie, und darauf bitte unbedingt achten, keine Pandemie-Klausel hat. Pandemie-Klausel bedeutet, dass es Reiserücktrittsversicherungen gibt, die den Corona-Fall als Versicherungsfall ausschließen. Heißt, Corona-bedingte Absagen, kein Geld.
Kein Versicherungsfall ist übrigens die Quarantäne. Wer deshalb nicht in den Urlaub fahren kann, ist durch eine Reiserücktrittsversicherung nicht geschützt, denn Quarantäne ist keine Erkrankung. Ab Oktober gilt übrigens, jeder, der aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss 5 Tage lang in Quarantäne. Tanja Wolf ist bei der Verbraucherzentrale NRW Referentin für Gesundheit.
Wenn man ein negatives Testergebnis hat, kann die Quarantäne auch aufgehoben werden. Das hängt immer vom jeweiligen Landesrecht ab.
Ein Test muss verordnet werden und wird von den Kassen in der Regel übernommen, wenn der Patient Symptome zeigt, aus einem Risikogebiet kommt oder die Corona-Warn-App auf ein erhöhtes Risiko hinweist. Auch wer keine Symptome zeigt, aber Kontakt mit Corona-Infizierten hat, bekommt den Test kostenlos.
Der PCR-Test hat eine sehr hohe Verlässlichkeit. Allerdings ist man natürlich auch schon ansteckend, bevor man etwas merkt, wenn man selbst infiziert ist, bevor man Symptome spürt. Und das Testergebnis dauert natürlich auch ein paar Tage und ein Test kann einen auch in falscher Sicherheit wiegen, wenn man ein negatives Ergebnis hat, zu dem Zeitpunkt aber noch nicht genug Viren im Rachen waren, um eine Infektion anzuzeigen.
Ein Wiederholungstest macht nach Rücksprache mit dem Arzt Sinn. Dieser wird dann auch von den Kassen übernommen. Die Risikogebiete ändern sich immer wieder kurzfristig. Was aktuell gilt, steht auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts.
Und den Verbrauchertipp von Hilde Braun gibt's auch auf deutschlandfunk.de und in unserer DLF-App-Audiothek. In Hongkong ist der Bürgerrechtler Joshua Wong festgenommen worden. Dies und mehr ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.